einen so spannenden Wahlkampf hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ob das Christoph Matschi auch so sieht, der Spitzenkandidat für die SPD, er möchte Ministerpräsident werden, ob das so gelaufen ist, wie er sich das gedacht hat, werde ich ihn fragen. Schönen guten Tag, Herr Matschi.
Guten Tag.
Hätten Sie gedacht, dass es so spannend ist, gerade die letzten Tage noch?
Also ich wusste, dass das eine Landtagswahl wird, bei der es knapp ausgehen kann, aber dass anderthalb Wochen vor der Wahl, das waren die letzten Umfragen, noch die Hälfte unentschieden ist und wir gar nicht wissen, was sich am Sonntag tut, das hätte ich auch nicht vermutet. Also das ist ein spannendes Rennen, das ist noch ganz offen.
Sie können übrigens ganz entspannt sein, wir haben hier keinen Joker und keine Schachuhr. Hat Sie das nervös gemacht bei diesem Triell? War das eigenartig, war das komisch?
Das war schon ein Format, was sehr eingezwängt hat. Natürlich ist es schöner, wenn wirklich eine politische Debatte in Gang kommt. Das ging an dem Abend nicht so richtig.
Haben Sie das Gefühl, dass eine politische Debatte wirklich im politischen Sinne, dass sich gestritten wird, passiert? Also sagen Sie, wollen ja die CDU ablösen, wollen Herrn Altus ablösen. Das heißt ja, dass man sich mit dem politischen Gegner oder Mitbewerber streiten muss. Ist da Streit wirklich möglich? Also bei dem Triell hatte ich nicht das Gefühl.
Leider ist das kaum möglich in diesem Wahlkampf. SPD und Grüne sind eigentlich die einzigen, die versuchen, einen inhaltlichen Wahlkampf zu machen. Wir sagen also, am 30. August geht es nicht nur um irgendwelche Farben, rot, schwarz, grün, gelb, sondern es geht um inhaltliche Entscheidungen. Zum Beispiel um die Frage, wird wieder mehr in die Kindergärten investiert oder wird mehr fürs Zuhausebleiben bezahlt? Die anderen Parteien, insbesondere die CDU, hat überhaupt keinen inhaltlichen Wahlkampf gemacht. Sie hat eigentlich nur auf die Person von Dieter Althaus gesetzt. Und da sagen mittlerweile ganz viele politische Beobachter hier in Thüringen, wir wissen nicht, ob der wirklich noch mal 5 Jahre durchhält.
Sie haben jetzt die Linkspartei in Ihrer Aufzählung vergessen, denn die inhaltlichen Schnittpunkte sind ja am größten. Astrid Rothe-Bahnig hat das gestern noch mal hier beschrieben im Interview, dass es nicht nur bei der Initiative für eine bessere Familienpolitik, auch bei anderen Themen, bei Bildung, bei Wirtschaft, bei Ökologie, es doch die meisten Schnittmengen mit den Grünen und der Linkspartei gibt. Das können Sie doch nicht bestreiten, oder?
Wir haben sehr viele Schnittmengen mit den Grünen. Wir haben auch eine Reihe von Schnittmengen mit der Linkspartei, gar keine Frage, in der Bildungspolitik, sicher. Bei der Frage mehr Demokratie haben wir auch zusammengearbeitet, gar keine Frage. Aber es gibt natürlich auch schwierige Punkte mit der Linken, zum Beispiel die Haushaltskonsolidierung. Ich bin schon davon überzeugt, dass wir nicht einfach unsere Probleme an die nächsten Generationen weitergeben dürfen mit immer höheren Schulden. Und da ist das Gespräch mit der Linken doch etwas schwieriger.
Moment, mit den Schulden ist ja so eine Sache. Also laut Keynes, selbst Herr Althaus hat sich dem nicht verwehrt, wenn wir in der Krise sind, wir sind ja in der schlimmsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die Deutschland gesehen hat, kann es dann nicht sein, dass wir jetzt anfangen, den Haushalt zu konsolidieren, müssen wir dann nicht sozusagen Schulden aufnehmen, um überhaupt das Gemeinwesen noch aufrechtzuerhalten, die ganzen sozialen Errungenschaften und das, was Sie auch als Sozialdemokraten erhalten wollen, das geht doch nur mit neuen Schulden, oder?
In der Krise haben Sie völlig recht, in der Krise muss der Staat auch gegenfinanzieren. Deshalb hat ja die SPD auch zu Jahresanfang ein umfangreiches Konjunkturpaket vorgeschlagen, was jetzt in der Umsetzung ist. Das ist alles mit neuen Schulden finanziert. Das geht auch gar nicht anders in einer Wirtschaftskrise. Da muss der Staat gegensteuern. Aber mir geht es darum, wie wir in den nächsten Jahren weitermachen. Und ich finde es schon richtig, dass wir im Grundgesetz jetzt eine Schuldenbremse auch vereinbart haben. Das heißt, in den Zeiten, in denen es gut läuft, müssen Schulden auch wieder abgetragen werden. Und da haben wir eine Debatte mit der Linken, die sagt, wir wollen überhaupt keine Schuldenbegrenzung.
Ja, Schuldenbegrenzung ist ja so eine Sache, dann verbaut man sich dann nicht sozusagen die Pläne für die Zukunft, wenn ich von vornherein sage, ich mache eine Schuldenbremse, denn die Einnahmesituation, die wird ja katastrophal werden. Wir haben die Geschichte, dass aus Europa immer weniger Geld, weniger 2 Milliarden Euro müssen eingespart werden bis 2014. Das sind Gelder, die von der EU nicht kommen. Und die Einnahmesituation wird natürlich katastrophal. Also es wird wahrscheinlich kein schöner Job, Ministerpräsident zu werden, oder? Bei den vielen Einsparungen und Einschnitten, die Sie dann machen müssten, wenn Sie es werden.
Die finanzielle Situation in Thüringen, die wird angespannter in den nächsten Jahren, gar keine Frage. Das hat mit der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zu tun, aber auch damit, dass die Gelder, die wir aus dem Solidarpakt bekommen, weniger werden. Umso wichtiger ist es, dass wir klar sagen, wo ist der Schwerpunkt, wo wollen wir wirklich investieren und wo können wir auch Geld einsparen. Denn wir können ja nicht das, was wir heute tun müssen, in der Bildung beispielsweise, alles auf Pump finanzieren und sagen, die nächste Generation wird es schon irgendwie bezahlen. Schon heute geben wir 700 Millionen Millionen Euro im Jahr an Zinsen aus im Thüringer Landeshaushalt. Und wenn wir die Schulden weiter steigen, wächst die Zinslast immer weiter und wir haben das Geld dann nicht zur Verfügung, um es in Kindergärten und Schulen zu stecken. Deshalb sage ich, in die Bildung investieren, auf jeden Fall, aber auch gucken, wo wir sparen können. Ein Vorschlag ist eine Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen, mit der wir die Verwaltung deutlich schlanker machen können. Das spart Kosten im öffentlichen Dienst und dieses Geld können wir in die Bildung stecken.
Trotzdem muss doch die Einnahmensituation verändert werden. Also die einen sagen, wir müssen umverteilen. Geld ist eigentlich genug da in diesem Land. Es ist nur falsch verteilt. Es müsste mehr an die Menschen verteilt werden, damit sie konsumieren können. Es muss sozusagen der ganze Geldfluss geändert werden. Ist das nicht sozusagen eigentlich ein Grundproblem in unserer Gesellschaft der Umverteilung? Also die Einnahmesituation einfach zu ändern?
Sehen Sie, wenn wir eine solche Schuldenbegrenzung machen, dann müssen wir uns auf beiden Seiten ehrlich machen, bei den Ausgaben, aber auch bei den Einnahmen. Das heißt, wir müssen auch die Frage beantworten, wie hat der Staat ausreichend Einnahmen, um seine öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Deshalb haben wir jetzt vorgeschlagen, dass es eine Börsensteuer geben soll auf die Börsenumsätze. Und die SPD hat auch vorgeschlagen, dass die sehr großen Einkommen, da geht es um Einkommen von 20.000 Euro bei verheirateten Paaren, stärker besteuert werden. Ich finde das richtig, denn ohne ausreichende staatliche Einnahmen lassen sich Schulen, lässt sich Sicherheit, Infrastruktur, Straßenbau und was alles dazugehört, überhaupt nicht bezahlen. Diese Ehrlichkeit, die erzwingen wir aber auch damit, dass wir sagen, in guten Zeiten dürfen keine neuen Schulden gemacht werden, sondern dann muss man Haushalte konsolidieren.
Sie haben Ehrlichkeit angesprochen. Reden wir mal über Aufrichtigkeit und Offenheit. Wenn ich mir anschaue, was in der Welt los ist, was in Thüringen los ist, was in Deutschland los ist. Also Klimawandel, Klimakatastrophe, Terrorismus und Krieg, an dem Deutschland auch beteiligt ist. Hungersnot in der Welt. Wir leben auf Kosten der dritten Welt. Unser Konsum, unser Wohlstand ist zum großen Teil auf Ausbeutung von Ressourcen und auf Ausbeutung von Menschen basiert und wir haben eine Finanz- und Wirtschaftskrise, weil Politik es nicht geschafft hat, die Menschen davor zu bewahren. Muss man sich auch als Politiker mal hinstellen und sagen, also bitteschön, das haben wir falsch eingeschätzt, wir haben große Fehler gemacht, ja, auch wir Sozialdemokraten haben das falsch eingeschätzt, wir haben große Fehler gemacht, wir müssen einen Neuanfang wagen, wir müssen umdenken und auch den Leuten sagen, Leute, wir haben Fehler gemacht. Können Sie sich jetzt im Wahlkampf hinstellen und das sagen oder ist das eher ein Tabu, aufrichtig zu sein?
Das ist für mich kein Tabu. Natürlich machen die, die politische Verantwortung tragen, auch Fehler. Auch die SPD hat Fehler gemacht in den letzten Jahren. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, was hoch umstritten ist. Sie haben den Krieg in Afghanistan erwähnt. Erstmal sage ich, es ist Krieg, man muss es auch so bezeichnen. Zweitens sage ich, es wird keine militärische Lösung geben können. Und deshalb müssen wir sehr viel stärker auf eine politische Lösung setzen in Afghanistan. Das heißt nicht, dass man sofort die Soldaten alle zurückholen kann und sagen, macht euren Kram alleine und dort alles zusammen brechen lässt, aber wir müssen auf eine politische Lösung setzen. Und das Zweite, es ist so, der Druck auf die Umwelt nimmt immer weiter zu. Klimawandel ist ein wichtiges Stichwort und wir müssen heute lernen, anders zu wirtschaften, unser Energiesystem umzubauen. Sonst wird für unsere Kinder und für unsere Enkel das Leben auf der Erde ziemlich ungemütlich. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich will hier in Thüringen schon mal vormachen, wie das geht. Thüringen kennt man als grünes Herz. Ich will, dass wir der grüne Motor werden und hier zeigen, wie kann die Energieversorgung der Zukunft aussehen. Mit immer mehr erneuerbaren Energien. Ich will Unternehmen dabei unterstützen, wie man Technologien weiterentwickelt, die Material sparen, die Energie einsparen. Das ist die Zukunftsentwicklung und da müssen wir sehr viel kräftiger ran, als das in den letzten Jahren passiert ist.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise macht den Menschen Angst, zu Recht, denn im Moment wird es abgefedert durch Konjunkturpaket, durch Kurzarbeit, aber der dicke Einbruch, sagen Wirtschaftsexperten, wird erst noch kommen. Ich habe das Gefühl, das ist eine richtige Aufarbeitung der Krise, warum die Finanzmärkte sozusagen alles wegfegen, nicht passiert ist. Das sozusagen jetzt total Tagesordnung übergegangen ist. Wir freuen uns über die Meldung. Ja, wir exportieren wieder wie die Weltmeister. Die Menschen haben davon aber nichts, denn die Unternehmen, die fahren zwar Gewinne ein, investieren es aber wieder in Dollar und in anderen Dingen und bei den Menschen kommt nichts an. Ist das nicht ein grundsätzlich ungerechtes System, was auf den Prüfstand gehört?
Ich finde, das Finanz- und Bankensystem gehört auf den Prüfstand. Die SPD hat auch eine ganze Reihe von Vorschlägen zur besseren Bankenregulierung gemacht. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch mit Sorge, insbesondere bei CDU und FDP, die Töne, wir wollen möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Es war aber genau diese Normalität, in Anführungsstrichen, die uns in die Krise geritten hat. Deshalb sage ich, wir brauchen sehr viel härtere Kontrollen an den Finanzmärkten. Diese Zockerei, die es in den letzten Jahren gab, die darf sich nicht wiederholen. Und wir brauchen eine Bankenaufsicht, die wirklich funktioniert. Bis hin zu der Frage Managergehälter. Ich finde, es ist ein Skandal, dass Bankmanager, die Milliarden verzockt haben, am Ende noch ihre Bonuszahlungen einklagen. Und auf der anderen Seite, jeder kennt die Geschichte einer Supermarktkassiererin, nach 30 Jahren Beschäftigung fristlos entlassen wird, weil sie angeblich 1,30 Euro unterschlagen hat. Also da ist für mich die Welt auf den Kopf gestellt und da müssen wir ran. Wir brauchen andere Regeln für Finanzen und Banken.
Trotzdem reicht das Managergehälter zu begrenzen. Liegt es nicht auch an dem System des grenzenlosen Wachstums? Wir setzen immer auf Wachstum. Geht es auch nicht, würde nicht Entschleunigung und ein bisschen langsam tickendere Uhren auch helfen?
Die Frage ist ja, wo Wachstum entsteht. Wenn zum Beispiel der Einsatz erneuerbarer Energien wächst, dann finde ich das sinnvoll. Wenn Wachstum da stattfindet, wo noch mehr Müll produziert wird oder wo man versucht, mit riskanten Finanzspekulationen Höchstgewinne zu erzielen, dort ist Wachstum natürlich grundverkehrt. Und deshalb bin ich überzeugt, wir müssen in den nächsten Jahren die Spielregeln dieser Gesellschaft ändern. Wir müssen das stärker befördern, was sinnvoll wachsen muss. Das sind soziale Leistungen, das sind Bildungsleistungen, das sind Gesundheitsleistungen, das sind aber auch die Teile in der Wirtschaft, die uns helfen, Energie und Ressourcen zu sparen. Das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik und deshalb, ich sag's nochmal, ich habe vor, dass wir Thüringen zum grünen Motor Deutschlands machen.
Bevor wir auf Thüringen kommen, ich bleibe nochmal eine letzte Frage bei den globalen Themen, denn das betrifft natürlich auch Thüringen. Wir leben auf Kosten der dritten Welt, wir mauern uns in Europa ein, Schengen Abkommen und so weiter. Wir verteidigen unseren Reichtum. Muss es da nicht auch ein Umdenken geben, dass wir sozusagen die sogenannten Entwicklungsländer, die dritte Welt mit einbeziehen? Denn wir leben auf Kosten von denen. Das ist doch schreiende Ungerechtigkeit, oder?
Da gibt es eine große Ungerechtigkeit. An die müssen wir ran. Deutschland tut einiges schon in der Entwicklungszusammenarbeit. Meine Familie, meine Frau und ich, wir haben ganz privat uns da auch engagiert. Viele wissen, meine Frau Mitzlal kommt aus Äthiopien und sie war in den letzten Jahren häufig dort, hat Projekte aufgebaut, die helfen, dass Bauern bessere Einkommen haben und ihre Familien damit natürlich besser ernähren können, Schulgeld für die Kinder bezahlen und was da alles dranhängt. Also wir machen das im Kleinen, aber es muss auch im Großen funktionieren.
Eine Alimentierung reicht nicht. Also ist doch wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe. Also ein Brunnen gebaut ist wichtiger als Lebensmittel spenden, oder?
Auf jeden Fall. Und deshalb muss Entwicklungszusammenarbeit auch genau darauf ausgerichtet sein. Sie muss die eigenen Kräfte stärken. Es hilft nichts, wenn wir Lebensmittel irgendwo hinliefern. Da machen wir nur dort die Märkte kaputt. Sondern wir müssen die Bauern unterstützen, wenn wir was Sinnvolles tun wollen, selbst ausreichend zu produzieren. Ich bin auch überzeugt, dass wir an manchen Stellen auch mehr politischen Druck ausüben müssen. Denn es gibt auch viele Staaten auf der Erde, denen geht es deshalb schlecht, weil sie korrupte und schlechte Regierungen haben. Auch das ist ein Problem, an das man stärker rangehen muss.
Herr Matschi, ist das nicht wirklich eigentlich unrealistisch, wenn ich mir jetzt die Umfragewerte anschaue und die Wahlergebnisse vor 5 Jahren, die Linkspartei hat sie haushoch überholt und jetzt sagen sie, ja, ich will Ministerpräsident werden. Ist das nicht unrealistisch?
Wenn man allein die Umfragen betrachtet, sieht das so aus. Aber man muss dazu wissen, bei den letzten Umfragen, die wir kennen, war die Hälfte der Wähler noch nicht entschieden. Das heißt, das Rennen ist noch völlig offen am Sonntag. Viele entscheiden sich erst auf den letzten Metern. Und deshalb ist es nicht unrealistisch, dass am Ende die SPD die Nase vorn hat und ich Ministerpräsident werde. Was ich im Moment beobachte, ist, dass sehr viele politische Beobachter daran zweifeln, ob Herr Althaus wirklich noch mal 5 Jahre durchhält. Er wirkt ausgebrannt, ideenlos. Und deshalb fragen immer mehr Menschen, wer kann eigentlich das Land sicher in die Zukunft führen in den nächsten Jahren. Und sehr viele schauen im Moment auf uns, auf die Thüringer SPD. Wir können eine starke Kraft der sozialen Mitte sein und für eine gute Zukunft sorgen.
Wie kann ich sicher gehen, dass ich als jemand, der traditionell SPD wählt, sich als linker Wähler bezeichnet, dann nicht am Ende die große Koalition bekomme? Das heißt, dass Herr Alters dann dranbleibt mit einer SPD in der Regierung. Müssten Sie nicht eigentlich ausschließen, mit der CDU in eine Koalition zu gehen, um für die Wähler eine klare Aussage zu haben, denn Sie schließen ja auch aus, Herrn Ramelow zum Ministerpräsidenten zu wählen, müssten Sie auch nicht für die Wähler eigentlich eine Klarheit geben und sagen, also wenn ich SPD wähle, dann kriege ich nicht nochmal Althaus.
Das Ziel dieser Wahl ist für uns ganz klar. Ich will Dieter Althaus ablösen. Ich bin auch überzeugt, das System Althaus ist am Ende. Das haben wir auch in den letzten Wochen erlebt. Und jetzt sind die Wähler am Zug. Unterstützen Sie mich bei diesem Ziel? Machen Sie die SPD so stark, dass wir die CDU und Herrn Althaus ablösen können? Koalitionen kann man ja nicht wählen. Wir müssen mit jedem Wahlergebnis verantwortungsvoll umgehen. Und wir haben nur eine Variante ausgeschlossen. Und zwar deshalb, weil wir sagen, das wäre ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Die Linke kann nach meiner Überzeugung eine Landesregierung nicht führen, denn sie ist zerrissen zwischen denjenigen, die eigentlich fundamental Opposition machen wollen, und den anderen, die in Regierungsverantwortung möchten.
Aber wenn Sie sagen,
ist das ausgeschlossen. Alles andere muss in der Demokratie gehen.
Ja, aber wenn Sie sagen, die Linken sind ausgeschlossen, dass sie sozusagen Regierungsverantwortung übernehmen oder dass Herr Ramelow Ministerpräsident wird, und Sie auf der anderen Seite sagen, CDU-Regierung ist für Sie auch ausgeschlossen, Sie wollen Herrn Althaus ablösen, warum können Sie denn nicht sagen, nee, mit der CDU koalieren wir nicht?
Ich bin dafür, dass wir vor der Wahl nur das wirklich ausschließen, was wir nicht verantworten können, was wir gar nicht verantworten können. Ich kann mir durchaus eine Koalition auch mit der Linken vorstellen. Das geht aber nur unter Führung der SPD. Alles andere ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Unter der Führung der SPD funktioniert das in Berlin, hat das in Mecklenburg funktioniert, kann das auch in Thüringen funktionieren. Alles andere geht mit uns nicht. Und jetzt haben die Wähler das Wort. Und ich hoffe, dass sie die SPD so stark machen, dass sie das Land führen kann, dass wir die nächste Regierung führen.
Und wenn nicht, was passiert dann?
Dann müssen wir auch mit einem anderen Ergebnis verantwortungsvoll umgehen. Aber jetzt kämpfe ich für ein gutes Ergebnis der SPD und ich hoffe, dass wir am Ende die Nase vorn haben.
Kommen wir zu den Inhalten. Also Bildungspolitik ist ja sozusagen eigentlich der Hauptstreitpunkt, wo ich sage, das ist das, was Sie an der jetzigen Regierung am meisten kritisieren. Das lässt sich ja ganz gut mit Rot-Rot-Grün zusammen umsetzen. Da haben Sie Schnittmengen. Was würden Sie als erstes umsetzen, wenn Sie tatsächlich Ministerpräsident werden oder Minister? Längeres gemeinsames Lernen nehme ich an, es wäre der erste Schritt, oder was sind so die Dinge, wo Sie sagen, das muss jetzt sofort abgeschafft werden oder das führe ich ein?
Das, was man ganz schnell machen kann, ist das Kindergartengesetz verändern. Wir haben viel zu wenig Erzieherinnen in den Kindergärten. Uns fehlen im Moment 2000 Stellen. Und das will ich in den ersten 100 Tagen anpacken, dass wir dieses Gesetz verändern und dafür sorgen, dass mehr Erzieherinnen in den Kindergärten sind, weil das ist der erste und wichtigste Teil des Bildungssystems. Jeder, der Kinder kennt, weiß, in den ersten Jahren passiert ganz viel. Und deshalb müssen wir hier in die Entwicklung investieren. Das Zweite wird dann sein, ein neues Schulmodell auf den Weg zu bringen. Da habe ich vor, mit den Landkreisen, mit den kreisfreien Städten, die ja die Schulträger sind, erstmal Modellprojekte auf den Weg zu bringen. Thüringer Gemeinschaftsschule, in der die Kinder bis Klasse 8 gemeinsam lernen und wo sie in ganztägigen Angeboten auch individuell gut gefördert werden, denn Menschen sind sehr unterschiedlich und diese Unterschiede muss man auch beim Lernen ernst nehmen.
Auch mehr Sozialarbeiter an Schulen, denn das ist ja eine Überforderung der Lehrer, dass sie nicht nur Wissensvermittler sind, sondern auch ein sozialer Ort, wo sie oftmals überfordert sind, weil Familie das nicht schafft, weil die Gesellschaft das auch nicht mehr schafft. Müssen mehr Sozialarbeiter an Schulen?
Wir müssen uns, wenn wir über ein neues Schulmodell reden, auch Gedanken machen, was für Fähigkeiten brauchen wir da an der Schule. Dazu gehören die Lehrer zuallererst, klar. Dazu gehören aber auch Schulpsychologen. Dazu gehören Sozialarbeiter. Und ich finde, Schule muss mit allen Professionen funktionieren. Darauf wird es ankommen in den nächsten Jahren. Denn es ist ja wahr, dass Schule nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern dass sie auch Kindern und Jugendlichen auf ihrem Weg helfen muss. Manchmal auch, weil das Elternhaus dazu nicht in der Lage ist.
Die klassische Schule ist das eine. Also das Studium, was ja, wo man oft fragen kann, ist der BA-Studiengang, der Bologna-Prozess wirklich zeitgemäß? Ist das wirklich modern oder ist es eine Verschulung der Lehre und so weiter? Wie würden Sie rangehen? Würden Sie den Bologna-Prozess umkehren und sagen, also dieses Bachelor-Master-Studiengang, das ist nur Stress für die Studierenden und auch für die Lehrenden. Denn Professor Merten, Ihr zukünftiger Kultusminister, sagt, ich musste diesen Bologna-Prozess in meiner Universität in Jena umsetzen und das ist jetzt eine Katastrophe. Es ist ein Riesenstress für die Lehrenden und auch für die Studierenden. Würden Sie ihm da recht geben?
Ich gebe ihm auf jeden Fall recht, dass die Bachelorstudiengänge zum allergrößten Teil viel zu vollgepackt sind, sehr stark verschult sind. Die Studierenden haben kaum Möglichkeiten, sich zu bewegen in einem solchen Studiengang, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich bin aber überzeugt, das gehört zum Studium dazu, dass man auch die Zeit hat, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und deshalb sage ich, wir werden den Bologna-Prozess nicht zurückdrehen können. Da sind alle Länder in Europa auf dem Weg. Aber wir können natürlich das Bachelorstudium auch anders ausgestalten. Man muss das nicht in 6 Semestern durchziehen. Man kann dafür auch 8 Semester Raum geben. Auch das lässt der Bologna-Prozess alles zu. Wir müssen uns hier mehr einfallen lassen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der bisherigen Umsetzung dieses Prozesses.
Wie sieht's aus mit dem Kooperationsverbot? Das ist ja bei der letzten Föderalismusreform eingeführt worden, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Gehört das auch auf den Prüfstand?
Ich habe bei der letzten Föderalismusreform heftig dafür gekämpft, dass der Bund ein paar mehr Kompetenzen im Bildungsbereich bekommt. Das fängt an bei den Bildungsstandards für die Schule. Wir haben den Wettbewerb von 16 Bundesländern um das schönste Schulbuch. Ich sage, wir brauchen einen einheitlichen Rahmen in Deutschland, nationale Bildungsstandards, die in Erfurt genauso gelten wie in Hamburg oder in Köln. Und da müssen wir mehr Druck reinbringen jetzt in den nächsten Jahren. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund die Kompetenz bekommt. Jetzt müssen sich 16 Bundesländer einigen. Das ist schwierig. Wir sollten die Debatte noch mal aufmachen und überlegen, ob wir das Grundgesetz an der Stelle noch mal ändern. Und das Zweite, da ist jetzt reingeschrieben worden, dass Bund und Länder nicht kooperieren dürfen, wo der Bund keine Gesetzgebungskompetenzen hat. Das betrifft den Bildungsbereich weitgehend. Das halte ich auch für falsch. Wir brauchen eine gemeinsame Anstrengung des Bundes, der Länder und auch der Kommunen, wenn das Bildungssystem gut funktionieren soll. Deshalb dieses Kooperationsverbot muss weg. Da müssen wir nochmal ran.
Der Bildungsföderalismus heißt ja auch Wettbewerb. Also Wettbewerbsföderalismus, dass die Bundesländer im Wettbewerb stehen, sagen die einen, die Befürworter, die anderen sagen, das ist Bildungskleinstaaterei. Und die, die wenig Geld haben immer das Nachsehen, und die großen reichen Bundesländer, die können immer angeben und sagen, wir sind die Besten bei PISA. Gehört das nicht auf den Prüfstand, oder sagen Sie, ja, Wettbewerbsföderalismus ist eine gute Sache, wir machen in unseren Ländern weiter und behalten unsere Kompetenzen?
Die Frage ist ja immer, wo man den Wettbewerb ansetzt. Also wenn der Wettbewerb darum geht, wer das meiste im Lehrplan stehen hat, finde ich den Wettbewerb falsch. Ich finde, die Lehrpläne, die sollten stärker aneinander angeglichen werden. Wenn der Wettbewerb darum geht, wer diese Lehrpläne am besten umsetzt, wer Schüler am besten fördert, wer die meisten Schüler zur guten Leistung bringt, da finde ich Wettbewerb dann in Ordnung.
Wir reden mal über die außerschulischen Geschichten. Lebenslanges Lernen ist ja bei manchen eine Floskel, aber Tatsache ist ja, dass Menschen im Beruf auch sich Kompetenzen aneignen, dass sie Weiterbildung machen, dass sie sozusagen ihr Leben lang sich fortbilden. Müsste das mehr anerkannt werden und müsste auch mehr sozusagen in die Bildungswege gesteckt werden, die außerhalb von Schule und Studium sind?
Ich persönlich mag den Begriff lebenslanges Lernen nicht so gern, weil das immer so ein bisschen nach lebenslänglich klingt. Aber Fakt ist natürlich, dass man nicht aufhören kann zu lernen nach der Schule oder nach dem Studium oder nach der Berufsausbildung, sondern in einer sich schnell entwickelnden Welt immer auf der Höhe der Zeit sein muss. Deshalb müssen wir unser Bildungssystem auch darauf einstellen und es so aufbauen, dass wir immer neue Qualifizierungsbausteine auch erwerben können in unserer Biografie, die auch anerkannt werden. Ich finde zum Beispiel, dass wir die Universitäten stärker öffnen müssen. Warum soll nicht jemand, der eine gute Berufsausbildung und Meisterabschluss hat, eine Zulassung an der Hochschule haben? Das muss kommen in den nächsten Jahren. Und die Hochschulen werden auch stärker. Weiterbildungsinstitutionen werden. Auch wer ausstudiert hat, wird sich immer weiter qualifizieren müssen, Neues dazulernen müssen, und auch das wird eine neue Aufgabe der Hochschulen werden.
Zur demokratischen Kultur gehört auch die politische Bildung. Da ist in den vergangenen Jahren um 50% gekürzt worden. Die Träger der politischen Bildung waren kurz vorm Existenzkollaps. Würden Sie das rückgängig machen? Würden Sie sagen, ja, in so einer wichtigen, spannenden Zeit, auch destabilisierenden Zeit, brauchen wir politische Bildung?
Wir brauchen politische Bildung. Demokratie kann nur gut gelingen, wenn mündige Bürger da sind, die auch Politik beurteilen können, die sowas einschätzen können. Und dazu braucht es auch politische Bildung. Das ist zuerst eine Aufgabe für die Schulen. Aber wir haben als Thüringer SPD auch vorgeschlagen, dass auch für diejenigen, die im Berufsleben stehen, ein Bildungsurlaub möglich wird. Wir sagen, im Jahr müssen 5 Werktage drin sein. Andere Bundesländer kennen sowas. Und diesen Bildungsurlaub, den kann man dann individuell nutzen. Entweder für die persönliche Weiterqualifizierung, aber eben auch für politische Bildung. Das steht dann jedem frei. Ich will aber, dass sowas angeboten wird. Nur wer die Welt versteht, der kann auch mitmischen und sich selbst einbringen.
Der Wahlkampf, den letzten Zügen. Und Herr Matschi, pfeifen Sie auch im letzten Loch oder geht es Ihnen körperlich noch gut?
Mir geht es noch ziemlich gut. Natürlich ist so ein wochenlanger Wahlkampf eine harte Strecke, aber ich bin gut durchtrainiert.
Ja, aber wie schafft man das? Also mit Kaffee, mit grünem Tee oder also Sie haben 5 bis 8 Termine am Tag oder was? Ein Interview jagt das andere. Wie halten Sie sich fit?
Also ich habe in den letzten Jahren viel Sport gemacht, um fit zu bleiben. Das kriege ich jetzt nur selten mal hin. Aber was wenige sehen, in so einem Wahlkampf begegnet man auch vielen Menschen und da kommt auch ein ganzes Stück Energie zurück. Das kostet nicht nur Kraft, sondern wenn man gute Begegnungen hat, dann lädt das auch die Batterie wieder auf und das habe ich oft erlebt in diesem Wahlkampf.
Das haben Sie aber schön formuliert, aber trotzdem ist es natürlich Stress und ist natürlich körperlich anstrengend. Aber gut, Sie kriegen auch genug Schmerzensgeld, könnte man sagen. Politiker, sind die gut genug bezahlt oder müssten die noch mehr kriegen? Im Vergleich zu denen, die anders in der Wirtschaft in Verantwortung sind?
Natürlich kann man das nicht mit der Wirtschaft vergleichen. Dort wird wesentlich mehr verdient, aber ich finde, Politiker sind ausreichend bezahlt.
Kommen wir zum Thema Arbeit, zum Thema Jobs, zum Thema Geld. Das, unser System, unser derzeitiges Wirtschaftssystem ist auf Geld aufgebaut. Die Menschen brauchen das Geld, müssen existieren und wollen arbeiten. Viele Menschen definieren sich über die Arbeit, über den Job und über das, was sie tun. Und dann gibt es die bezahlte Arbeit und gibt Arbeit, die ja zuhauf irgendwo existiert, die aber nicht bezahlt wird. Müssen wir grundsätzlich neu über den Begriff Arbeit, Lohnarbeit nachdenken, denn Vollbeschäftigung, der Traum ist da ausgeträumt, oder?
Ich bin da etwas vorsichtiger zu sagen, der Traum ist ausgeträumt, weil es ja in den letzten Jahren immer wieder Industriestaaten gegeben hat, die gezeigt haben, dass man quasi Vollbeschäftigung erreichen kann. Vollbeschäftigung haben wir, wenn die Arbeitslosenrate...
Zeigen Sie mir das Land, wo ist das?
...zwischen 3 und 5% liegt. Also sowohl Dänemark als auch die Niederlande haben beispielsweise solche Arbeitslosenraten in den letzten Jahren erreicht. Und ich finde, das ist möglich. Schauen Sie... Wir laufen jetzt in Jahre rein, wo die geburtenschwachen Jahrgänge in die Berufsschulen kommen, in die Unternehmen kommen, sehr viel Ältere ausscheiden. Und schon heute klagt manches Unternehmen darüber, ich kriege keinen Lehrling mehr. Ich habe eine Stelle ausgeschrieben, finde niemanden. Also da wird sich in den nächsten Jahren einiges am Arbeitsmarkt verändern. Und wenn wir jetzt kluge Wirtschaftspolitik machen, die sich auch auf die Märkte konzentriert, die wir in Zukunft brauchen, also Energie einsparen, Ressourcen einsparen, erneuerbare Energien einsetzen, soziale Leistungen ausbauen, dann glaube ich, ist es möglich, auch wieder zu Vollbeschäftigung zu kommen. Ich gebe das Ziel nicht auf.
Also das heißt, jeder in Lohn und Brot, in abhängig beschäftigter Arbeit, das ist ja Ihr Parteikollege.
Nein, nicht jeder, aber jeder, der das möchte. Also eine gewisse Arbeitslosigkeit gibt es immer, weil immer auch ein Teil der Menschen natürlich auf der Suche ist oder gerade einen Job verloren hat. Niemand wird verhindern, dass es Unternehmen gibt, die dicht machen und Leute auf die Straße setzen. Das ist in diesem Wirtschaftssystem so. Aber wir können dafür sorgen, mit kluger Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik, dass möglichst viele in Beschäftigung sind. Die hohe Arbeitslosigkeit, die wir aus den letzten Jahren kennen, die ist nicht naturgegeben. Da kann man was dran machen.
Man könnte sagen, naturgegeben durch die Globalisierung, dass sozusagen die Industrieproduktion dahin wandert, wo die Arbeitskräfte am günstigsten sind, am billigsten sind, ist in diesem System nicht naturgegeben?
Es ist immer nur ein Teil der Wirtschaft, der in diesem internationalen Wettbewerb steht und ein erheblicher Teil, der ist gar nicht im internationalen Wettbewerb. Alle Dienstleistungen, die wir vor Ort brauchen, vom Handwerker über Friseur bis hin zu Gesundheitsdienstleistungen oder Bildung, das ist alles etwas, was wir hier vor Ort erbringen müssen, was nach meiner Überzeugung wichtig ist, dass wir versuchen, auch in Deutschland mit dem Lohnniveau wieder nach oben zu kommen, weil ein höheres Lohnniveau bedeutet mehr Nachfrage auf den regionalen und lokalen Märkten. Und das ist das, was sehr viel mehr Jobs braucht, also sehr viel mehr Jobs schafft in der Zukunft, als die Branchen, die im harten internationalen Wettbewerb stehen und sich dort behaupten müssen.
Also Sie sagen, Vollbeschäftigung ist möglich. Die sagen nicht, dass wir über den Begriff Arbeit, über die Definition von Arbeit neu nachdenken müssen?
Natürlich müssen wir auch darüber nachdenken, wie man Arbeit stärker anerkennt, die heute keine bezahlte Arbeit ist. Erziehungsarbeit zum Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren als Sozialdemokraten dafür gesorgt, dass in der Rente zum Beispiel Erziehungszeiten besser angerechnet werden. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, diese Arbeit jetzt zu bezahlen gesellschaftlich. Wir haben gesehen, wohin der Versuch führt, den die Regierung Althaus gemacht hat. Die haben gesagt, wir wollen ein Landeserziehungsgeld bezahlen. Das Geld haben sie nur aufbringen können, indem sie bei den Kindergärten gekürzt haben, sage ich, ist der falsche Weg. Dann lieber mehr Stellen in den Kindergärten bezahlen, damit Leute in Lohn und Brot bringen und dafür sorgen, dass insgesamt mehr Jobs vorhanden sind und auch besser bezahlt wird. Ich sage es nochmal. Ich bin überzeugt, dass die Niedriglohnstrategie, die die Regierung Althaus in den letzten Jahren gemacht hat, im Wesentlichen gescheitert ist. Wir haben nicht mehr Wirtschaftswachstum dadurch gehabt, aber wir haben eine steigende Abwanderung. Thüringen verliert jeden Tag im Schnitt, also unterm Strich Zu- und Abwanderung gegeneinander gerechnet, 35 Menschen im Jahr, eine Kleinstadt von 12.000 bis 13.000 Einwohnern.
Das ist eine Katastrophe, dass gut ausgebildete Menschen, die junge Menschen vor allen Dingen, das Land verlassen. Wie wollen Sie das denn aufhalten?
Wir können das nur aufhalten, erstens, wenn wir die Zentren, die wir hier in Thüringen haben, noch attraktiver machen. Das betrifft Erfurt und Jena und Weimar, auch Eisenach oder Ilmenau. Dort, wo für junge Leute gute Aufstiegsmöglichkeiten da sind, attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten, aber eben auch nur dann, wenn anständig bezahlt wird. Ich bin in vielen Unternehmen unterwegs gewesen in den letzten Monaten. Wenn man Facharbeiter fragt, was habt ihr netto raus am Ende des Monats, sagen viele, naja, so 1.400, 1.500. Wenn man nur 200 Meter weiter nach Hessen oder Bayern geht, bekommt man für die gleiche Arbeit bis zu 500 Euro mehr. Und das ist immer noch ein Grund, wegzugehen. Und deshalb nur gute Löhne und gute Beschäftigungsmöglichkeiten zusammen werden dafür sorgen, dass die Abwanderung gestoppt wird.
Ein Grund, warum Menschen in ein Land ziehen und da bleiben, ist ja nicht nur der Arbeitsplatz, sondern sind auch so die Strukturen rum. Man nennt es mal weiche Standortfaktoren, obwohl ich glaube, dass es die harten sind. Das ist sozusagen ein lebenswertes Umfeld, das ist eine Kultur, das ist eine weltoffene Stimmung, das sind öffentlicher Personennahverkehr, Infrastruktur und so weiter. Was würden Sie in Thüringen verändern, damit Thüringen weltoffen wird, damit Thüringen kulturell auch lebenswert bleibt und wird?
Ich finde, wir sollten den Kulturschatz, den wir haben, stärker dafür einsetzen. Thüringen hat in der Vergangenheit ja davon gelebt, dass es weltoffen war, dass die besten Köpfe hierher gekommen sind. Goethe ist nicht in Thüringen geboren, Schiller ist nicht in Thüringen geboren, um mal zwei berühmte Beispiele zu nennen, sondern sie sind hierher gekommen, weil es hier für sie gute Entwicklungsmöglichkeiten gab. Und deshalb sage ich, lasst uns doch bei dieser kulturellen Tradition ansetzen und sagen, Thüringen ist ein weltoffenes Land mit hervorragenden Bedingungen für gute Köpfe aus der Kultur, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft. Und das auch wirklich propagieren. Mir ist das Thüringen-Bild, was heute transportiert wird, immer noch zu provinziell.
Wir sind eine Denkfabrik.
Ja, aber ich erinnere mal an die Bratwurst-Kampagne. Nichts gegen Bratwurst, ist lecker. Aber wenn Thüringen nur als Bratwurstland bekannt ist, das reicht nicht aus. Und die Denkfabrik-Kampagne, die war nicht wirklich durch Politik untersetzt. Und dann verfängt das auch nicht. Man muss dann wirklich gucken, dass man hervorragende Köpfe hierher holt und das stärker auch nach außen trägt.
Gute Köpfe herholen, wie denn?
Ja, indem wir an den Hochschulen, in den Kultureinrichtungen dafür sorgen, dass so attraktive Bedingungen da sind, dass hervorragende Köpfe, auch international wichtige Leute, sich entscheiden, hierher zu kommen. Dazu gehört dann natürlich auch, das kulturelle Umfeld zu pflegen. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass die Landesregierung den kulturellen Reichtum, Theater und Orchester doch eher als finanzielle Last empfunden hat. So wird da nichts. Wir müssen da schon weiter investieren, attraktiv bleiben. Thüringen ist kein Land mit riesen Ballungszentren oder Städten, die natürlich auch immer interessant sind für Zuzug. Und deshalb müssen wir die Stärken ausspielen, die wir haben. Und die größte Stärke ist unser kultureller Reichtum.
Es könnte sein, dass erstmalig dann die NPD in den Thüringer Landtag einzieht. Haben Sie die Befürchtung, wie schätzen Sie das ein, wird es die NPD schaffen?
Ich hoffe natürlich, dass es die NPD nicht schafft. Sie waren in den letzten Umfragen doch relativ stark. Verhindern kann man das nur mit einer hohen Wahlbeteiligung, dass die reinkommen. Und deshalb rufe ich auch alle auch in diesen letzten Tagen gerade nochmal dazu auf, gehen Sie zur Wahl, entscheiden Sie mit. Wenn zu wenige zur Wahl gehen, hat die NPD natürlich die Chance, die 5%-Hürde zu überspringen. Und deshalb nicht die Entscheidung anderen überlassen, sich nicht zurücklehnen und sagen, wird schon nichts passieren, sondern sich selber einsetzen, sich aufmachen am Sonntag und wählen gehen.
Ja, Sie sagen das so einfach, können Sie aber nicht verstehen, dass Leute auch frustriert sind und sagen, also ich habe junge Menschen getroffen, die sagen, ich wähle NPD, um denen mal zu zeigen. Das finde ich zwar blöd, was Sie so erzählen, aber ich mache das aus Protest, um den etablierten Parteien mal einen Denkzettel zu verpassen. Und dann haben viele gesagt, ich gehe gar nicht hin, weil die versprechen eh vor der Wahl Dinge, die sie danach nicht halten und die sind nicht aufrichtig, nicht ehrlich. Hat Politik ein Glaubwürdigkeitsproblem?
Also ich kann natürlich verstehen, wenn es junge Leute gibt, die auch frustriert sind, weil sie keine Möglichkeiten hatten, sich wirklich zu entwickeln, weil sie keinen Job gefunden haben oder keinen Ausbildungsplatz. Kann ich alles nachvollziehen, sagt trotzdem, wer seinen Protest ausdrückt, indem er NPD wählt, das kann ich nicht akzeptieren. Die NPD ist eine rechtsextreme Partei. Rechtsextremismus ist ein schleichendes Gift für die Gesellschaft. Es vergiftet das Zusammenleben. Und Thüringen kann nur stark sein, wenn es ein offenes und tolerantes Land bleibt. Und deshalb sage ich Vorsicht hier an dieser Stelle. Alles tun, damit nicht Rechtsextreme hier in den Parlamenten sitzen. Und wer sich ärgert über Politik, versucht euch mal einzumischen.
Einzumischen, das sagen Sie so einfach. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Partei keinen Spaß hat. Also auch in Ihre Partei ist ja keine Spaßpartei. Bei Ihnen gibt es auch interne Auseinandersetzungen. Der Streit ist bis heute nicht geschlichtet. Sie haben aber trotzdem sozusagen einen Debes-Befürworter mit in Ihr Schattenkabinett geholt. Wieso das? Also Herr Poppenhäger ist jetzt Ihr möglicher zukünftiger Justizminister, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich will zunächst mal sagen, natürlich sind Parteien keine Spaßveranstaltung in allererster Linie. Trotzdem kann politische Arbeit auch Spaß machen. Und wir haben viele Jüngere in den letzten Jahren, die zur SPD gekommen sind oder bei den Jusos sind und die durchaus Spaß an politischer Arbeit auch haben. Wichtig ist doch, dass man sich engagiert. Das muss auch nicht unbedingt in der Partei sein. Das kann für Umweltbelange sein, in der Umweltbewegung oder in sozialen Vereinen oder im Sportverein, sich gegenseitig helfen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzumischen und das Leben besser zu machen. Und ich wünsche mir, dass viele das tun. Und zu der Frage, unterschiedliche Gruppen innerhalb der SPD, das gibt es in den Volksparteien, dass es da auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich sehe meine Aufgabe als Landesvorsitzender auch darin, die Gruppen immer wieder zusammenzuführen. Denn eins ist doch klar, die Leute wollen nicht zwei oder drei verschiedene sozialdemokratische Parteien, sondern wollen wissen, was die SPD gemeinsam tut und dafür will ich sorgen.
Gehen wir mal 20 Jahre zurück, als Abschluss noch, Sie haben sich auch engagiert bei Stasi-Auflösung, sozusagen in der friedlichen Revolution. Jetzt ist 20 Jahre das Ganze her, erscheint wie eine Ewigkeit. Auf der anderen Seite ist es irgendwie, kommt es mir gefühlsmäßig so vor, als ob es vor kurzem war. Was ist von dem Geist der Veränderung geblieben, von der Aufbruchstimmung im Osten? Was ist bei Ihnen da hängen geblieben, wo Sie sagen, das ist irgendwie, was ich noch überretten konnte? Wenige Dinge?
Das gibt schon noch einiges. Also was meine Erinnerung an den Herbst 89 ausmacht, ist sozusagen dieser Aufbruch, dass sich Leute getraut haben, auf die Straße zu gehen und zu sagen, jetzt reicht's, jetzt nehmen wir das selbst in die Hand. Und das war eine wunderbare Stimmung. Da lagen sich Leute in den Armen, die haben sich vorher nie gesehen. Da ist plötzlich was aufgebrochen und die Leute haben gesagt, jetzt schaffen wir es, unser Leben besser zu machen. Natürlich ist in den 20 Jahren auch manche Enttäuschung eingetreten. Nicht alle Träume sind aufgegangen. Die Wirklichkeit ist so. Sie ist auch manchmal hart, sie ist auch manchmal ungerecht und mancher findet sich heute an einer Stelle wieder, das hätte er sich nie träumen lassen. Ich sage trotzdem, es hat sich gelohnt, der Aufbruch. Und es lohnt sich auch immer noch, für Demokratie einzutreten. Es lohnt sich dafür einzutreten, dass Menschen die Freiheit haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, zu gestalten. Wir haben gerade in diesem Jahr noch mal eine wichtige Entscheidung hinbekommen für mehr direkte Demokratie. Da ging es um die Kommunen, sich in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf mehr einbringen und einmischen zu können, mitentscheiden zu können. Das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Das ist auch ein Erbe von 1989. Und ich selbst habe auch in der Zeit davor meine Probleme gehabt mit der DDR. Ich bin auch bespitzelt worden. Ich sage aber trotzdem, ich schaue nicht im Zorn zurück, sondern ich sage, die meisten Menschen haben unter schwierigen Bedingungen ein anständiges Leben geführt. Und ich will Menschen heute auch nicht mehr nur danach beurteilen, was sie vor 20 Jahren gemacht haben, sondern ich frage, was hast du in den letzten 20 Jahren gemacht? Wie hast du dich eingebracht in die Demokratie? Und das ist der Maßstab, an dem ich dich messen möchte.
Ich möchte zum Schluss nochmal, wirklich zum Schluss, dann Sie nochmal ärgern, weil am Ende will der Wähler doch wissen, was er bekommt, wenn er SPD oder wenn er eine andere Partei wählt, zu den Koalitionsgeschichten. Wenn Sie doch schwächer sind als die Linkspartei, Sie hoffen das natürlich nicht, was tun Sie dann? Sie wählen Herrn Ramelow nicht mit, dann gehen Sie in die Große Koalition oder was wird dann passieren? Was bekomme ich, wenn ich SPD wähle? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Erklären Sie es mir bitte nochmal.
Wer SPD wählt, bekommt SPD-Politik und wir haben klare Ziele definiert mit mehr Investitionen in die Bildung, mit einer modernen Wirtschaftspolitik, die Umwelt und Wirtschaft verbindet, mit der Frage Rentenangleichung Ost-West. Das sind die Ziele, für die werde ich eintreten und die sind erstmal unabhängig von Koalitionen da. Wir kämpfen darum, möglichst stark zu werden. Nur wenn die SPD stark ist, kann sie diese Ziele umsetzen. Jeder muss sich die Frage stellen, wer kann das Land eigentlich sicher in den nächsten Jahren führen? Herr Althaus kann es ganz offensichtlich nicht mehr. Die Linke hat einen wichtigen Klärungsprozess für sich noch nicht durch. Die kann es auch nicht. Also bleibt eine starke SPD, die das Land sicher führen kann. Und darum geht es bei der Wahl. Koalitionen kann niemand wählen, sondern nur Parteien.
Sagt Christoph Matschi, Spitzenkandidat für die SPD, der Ministerpräsident werden will. Wie es ausgeht, werden wir am Sonntag sehen. Ab 18 Uhr gibt es die ersten Hochrechnungen. Und wer uns erleben will, Radio Frei in der Wahlberichterstattung, kann das tun. Im Rathaus sind wir ab 17 Uhr da. Herr Matschi, danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, gerne.
Tschüss.